Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio für Sie Bernhard Kempf. Es ist eine Gewalttat, die erschüttert und noch immer viele Fragen aufwirft. Es war Ende April dieses Jahres, als sich die Nachricht verbreitete, in einem Potsdamer Heim für Menschen mit schweren Behinderungen, da soll eine Pflegerin 4 Menschen erstochen haben. Kurz darauf war es dann traurige Gewissheit. 4 Heimbewohner waren tot, eine weitere Frau schwer verletzt. Jetzt, ein halbes Jahr später, hat der Prozess gegen die 53-Jährige begonnen. Die Anklage lautet auf Mord und Mordversuch. RBB-Reporterin Marie Günther fasst den Prozessauftakt zusammen.
Die Pflegehelferin ist unter anderem wegen 4-fachen Mordes angeklagt. Im Mittelpunkt stand heute das Leben der mutmaßlichen Täterin Ines R. Sie sprach von Selbstmordgedanken mit 11 Jahren. Mit 14 schnitt sie sich die Pulsadern auf. Später dann der Spruch der Mutter, beim nächsten Mal mach's richtig, so die Angeklagte. Ein Kind, das Gewalt in der Familie erlebt hat, aber auch ein Mensch, der seinen Beruf sehr geliebt hat. Kollegen hätten sie als Mama der Station bezeichnet. Trotz psychischer Probleme mit unter Depressionen hat Ines R. mehr als 30 Jahre lang ihren Beruf ausgeübt. Sie hätte Strategien entwickelt, ihre Arbeit trotzdem leisten zu können, so ihr Verteidiger Henry Timm.
Die Bewältigungstaktik lag in erster Linie darin, selbst zu versuchen, sich mittels Medikamente in Tagesform zu bringen und dann zu zwingen, auf Arbeit zu gehen und Leistungen zu erbringen, um den Pflegebedürftigen das noch zukommen zu lassen, was überhaupt in der Zeit machbar war. Denn es hat sich ja gezeigt, an der Schilderung meiner Mandantin, dass der Umfang, der wirklich zu erbringen ist für die Pflegebedürftigen, nicht geleistet werden konnte.
Damit ist gemeint, dass während der Spätschicht teils nur 2 Pflegekräfte für 20 schwerst pflegebedürftige Patienten verantwortlich gewesen seien. Die Angeklagte hat laut Staatsanwaltschaft 5 Menschen den Hals durchgeschnitten. 2 Männer und 2 Frauen starben, eine Heimbewohnerin überlebte. Im Gerichtssaal wurde ein Foto der Tatwaffe gezeigt. Ein kleines grünes Küchenmesser aus Keramik. Weil sie dieses bei sich führte, weil sie sich besonders wehrlose Opfer suchte, die ihr Bett nicht selbst verlassen konnten, wirft die Staatsanwaltschaft der Frau Heimtücke vor. Sie soll die Taten in einem Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen haben.
Aus Potsdam berichtete RBB-Reporterin Marie Günther. Es ist noch ein paar Tage hin bis Weihnachten, aber zumindest für die Betreiber der Berliner Weihnachtsmärkte, da laufen die Vorbereitungen schon jetzt auf Hochtouren. Jetzt haben sie für ihr Geschäft auch etwas mehr Planungssicherheit, denn der Senat, der hat jetzt die Corona-Regeln für Weihnachtsmärkte beschlossen. RBB-Landespolitik-Reporter Jan Nenzel.
Am 22. November soll es soweit sein. Dann werden die großen Berliner Weihnachtsmärkte öffnen und für Besucher gilt dann grundsätzlich Maske tragen, wie Finanzsenator Matthias Kollatz nach der Senatssitzung erläutert.
Die Situation ist ja eher vergleichbar mit der eines Wochenmarkts. Das heißt also, es gibt keine Zugangskontrolle, Sie können dort rein, aber wegen der Dichte und der Fülle ist Maske vorgeschrieben.
Allerdings bekommen die Betreiber der Weihnachtsmärkte auch die Möglichkeit, alternativ die 2G-Regel anzuwenden. In diesem Fall wären nur Geimpfte und genesene Besucher zugelassen, sie müssen keine Maske tragen. Die Veranstalter müssen bei 2G aber Zugangskontrollen durchführen und sicherstellen, dass eben nur dieser Personenkreis Einlass erhält. Für dieses Modell hat sich etwa der Betreiber des Weihnachtsmarktes auf dem Gendarmenmarkt entschieden. Der Platz ist dort überschaubar und gut abgrenzbar. An 4 Schleusen müssen Besucher ihre QR-Codes einscannen lassen, um hereinzukommen. An anderen Orten wird das nicht so einfach gehen. Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz liegt mitten zwischen Geschäften und belebten Straßen, mit Besuchern, die kreuz und quer unterwegs sind. 2G geht nicht, bleibt also nur die Maske, heißt es vom dortigen Betreiber. Ähnlich sei es auf dem Weihnachtsmarkt in der Spandauer Altstadt, sagt der Finanzsenator.
Dort haben wir keine Zugangskontrolle und wir haben relativ viele Weihnachtsmärkte in Berlin, wo es keine Zugangskontrolle gibt.
Aber auch auf diesen Märkten könnte es kleine 2G-Inseln geben, in Gastronomiezelten oder geschlossenen Buden. Hier haben die Betreiber die Möglichkeit, auf 2G zu gehen, also nur Geimpfte und Genesene einzulassen. Kinder unter 12 Jahren, für die es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, werden ihnen gleichgestellt und haben auch unter 2G-Bedingungen Zugang.
Soweit der Bericht von Jan Menzel. Am Flughafen BER in Schönefeld soll in 4 Jahren, so ist es geplant, auch ein Ein- und Ausreisezentrum entstehen, gemeinsam betrieben von Bund und dem Land Brandenburg. Bundesinnenminister Seehofer und Brandenburgs Innenressortchef Stübgen, die haben jetzt eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Aber kaum unterschrieben, kommt schon Kritik von der Opposition. Unser Brandenburg-Reporter Thorsten Südow.
Hinter den BER-Flughafenfassaden aus Glas und Beton werden nach jetzigem Stand ab 2025 brisante Entscheidungen fallen, beispielsweise über die Aufnahme von Zuwanderern. Flughafen-Asylverfahren sollen dort ablaufen, auch Abschiebungen ihren Anfang nehmen. Während Brandenburgs christdemokratischer Innenminister Michael Stübgen von einem wichtigen Meilenstein spricht und sagt, dort am BER würden alle Aspekte der Migration geordnet, human und zügig umgesetzt, widersprechen die Oppositionsfraktionen AfD und Linke mit unterschiedlichen Argumenten. Am Landtag vorbei würden Tatsachen geschaffen, sagt die linken Landtagsabgeordnete Andrea Julige.
Völlig überdimensioniert und in dieser Größenordnung auch nicht notwendig. Ich finde, es braucht eine Grundsatzentscheidung, ob Schönefeld zum Abschiebedrehkreuz Nummer 1 in Deutschland werden soll oder nicht. Und das bedarf einer politischen Debatte und vor allem einer Beschlussfassung durch den Landtag und kann nicht einfach nur Behördenhandeln eines einzelnen Innenministers sein.
Die innenpolitische Expertin der AfD-Landtagsfraktion Lena Duggen macht in einer ersten Stellungnahme deutlich, dass ihre Partei konsequent gegen Ausreisepflichtige vorgehen würde.
Ein gemeinsames Ein- und Ausreisezentrum von Bund und Land ist sicherlich ein hehres Ziel. Allerdings zweifle ich doch sehr an der Ernsthaftigkeit dieses Vorhabens. Also wer jahrelang mehrere tausend ausreisepflichtige Personen allein schon in Brandenburg nicht konsequent abschiebt, der kommt vielleicht mit so einem Vorhaben doch ein wenig spät. Und ich glaube auch nicht, dass das dann so in die Tat umgesetzt wird, wie das angekündigt ist.
Die mitregierende Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen verweist auf den Koalitionsvertrag. Darin stehe, dass in Brandenburg keine Abschiebehaftanstalt entstehe. Und das gelte weiter. Am Mittwoch nächster Woche wird das Ein- und Ausreisezentrum, das auch bereits Thema in der Gemeindevertretung Schönefeld war, die Debatte im Innenausschuss des Brandenburger Landtages mitbestimmen.
Soweit die Informationen von Thorsten Södo aus Potsdam. Schon seit Wochen, da steht die deutsch-polnische Grenze im Fokus, denn immer mehr Flüchtlinge, die gelangen illegal über Belarus nach Polen, nach Deutschland. Allein im Oktober registrierten die Behörden mehr als 4000 solcher Fälle. Unter falschen Versprechungen wurden die Menschen nach Belarus gelockt. Der Weg in die EU sei leicht. Polen will das jetzt verhindern. Wer illegal einreist, der wird sofort zurückgeschickt. Gleichzeitig gibt es von deutscher Seite die Idee von gemeinsamen deutsch-polnischen Grenzpatrouillen. Was halten die Polen davon? RBB-Reporterin Magdalena Dertsch hat nachgefragt.
Für das Angebot Horst Seehoffers der Verstärkung der deutsch-polnischen Grenzstreifen an der Grenze Polens zu Brandenburg bedankte sich der polnische Innenminister, doch eine klare Stellung nahm er dazu nicht. In seinem Antwortschreiben an den deutschen Innenminister bot Mariusz Kamiński hingegen Hilfe der deutschen Polizei an, gegen Menschenschmuggelei vorzugehen, denn dieses würde die Situation an der Grenze verändern, lesen wir.
Hiermit möchte ich Ihnen das Unterstützungsangebot der polnischen Polizei und aller mir unterstellten Dienste überreichen, Verbrecherorganisationen, die Menschenschleusen zu bekämpfen. Nach unseren Erkenntnissen halten sich viele Organisatoren dieses verbrecherischen Vorgangs legal in Deutschland auf. Ergebnisse genauer Ermittlungen dazu können wir jederzeit der deutschen Seite übergeben.
Auch der Vizechef der operativen investigativen Abteilung des polnischen Grenzschutzes, Oberst Arkadiusz Olejnik, betonte, dass die polnischen und deutschen Beamten intensiv zusammenarbeiten müssen, um erfolgreich gegen die illegale Migration vorzugehen. Gegenüber dem polnischen Rundfunk sagte er,
die Migranten erwarten, dass sie weiter nach Deutschland oder Frankreich geschleust werden, wo es starke syrische, kurdische und andere Diaspora-Communities gibt.
Polens Plan zur Errichtung einer 400 Kilometer langen Mauer an der EU-Außengrenze zu Belarus steht fest. Ab heute gelten in Polen auch neue Vorschriften zu illegalen Grenzübertritt. Diese sehen vor, dass jeder Ausländer, der unmittelbar nach einem illegalen Grenzüberqueren festgehalten wird, sofort abgeschoben werden soll. Laut Experten der Menschenrechtsorganisationen würden mit den neuen Vorschriften die sogenannten Pushbacks legalisiert. Dem polnischen Grenzschutz werfen freiwillige Helfer und Journalisten vor, die Geflüchteten zur Rückkehr nach Belarus zu zwingen. Auch der polnische Bürgerrechtsbeauftragte Marcin Wiącek ist der Meinung, dass die heute in Kraft getretenen Vorschriften nicht mit der Genfer Flüchtlingskonvention zu vereinbaren seien.
Soweit der Bericht von RBB-Reporterin Magdalena Dertsch. Gleiches Geld für gleiche Arbeit fordern die Mitarbeiter der Brandenburger Asklepios-Kliniken. Seit fast 3 Wochen wird an den 3 Standorten in Brandenburg, an der Havel, Teupitz und in Lübben gestreikt. Denn die Brandenburger, sie wollen die gleiche Bezahlung wie die Mitarbeiter in Hamburg oder in Göttingen. Eine Demonstration in Lübben, die hat unser Reporter Daniel Masto begleitet.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt geht's langsam los.
Lautstark machen sich die rund 150 Streikenden in Lübben bemerkbar. Mit Trillerpfeifen, Rasseln und Trommeln ziehen die Angestellten von den Asklepios-Kliniken aus Lübben, Brandenburg an der Havel und Teupitz vom Klinikum zum Marktplatz. Sie halten Schilder nach oben und darauf steht zum Beispiel, hier stirbt gute Pflege. Ganz vorn halten 2 Mitarbeiterinnen ein Skelett in den Armen. Darüber steht Gruselzustände bei Asklepios. Mit dem Streik wollen sie vor allem erreichen
die gleiche Bezahlung, wie sie unsere Kollegen in Hamburg und Göttingen auch bekommen. Wir arbeiten auch mit recht wenig Personal. Also hier sind sehr viele Leute gegangen. Besonders im ersten Halbjahr dieses Jahres hatten wir rund 40 Kündigungen alleine in Lübben, wo Leute gesagt haben, unter diesen Bedingungen nicht mehr.
Also ich bin im Schreibdienst, aber möchte mich eben natürlich auch für alle anderen einsetzen. Man sieht ja auch, die Lebenshaltungskosten werden auch immer höher. Da kann es nicht sein, dass da minderwertig bezahlt werden.
Der Notbetrieb in den Kliniken ist abgesichert, sagt Ralf Franke von der Gewerkschaft Verdi. Es ist insgesamt der 18. Streiktag. Mit diesem 6-tägigen Streikmarathon solle nun der Druck auf den Arbeitgeber noch einmal erhöht werden.
Wir müssen aber feststellen, dass der Arbeitgeber nicht reagiert. Der Arbeitgeber hat über die Medien mit uns kommuniziert. Dank RBB wissen wir, dass er gesprächsbereit ist, aber eben nur zum Angebot vom 22. Juni. Das kommt für uns nicht in Frage.
Die Geschäftsleitung von Asklepios hat uns heute mitgeteilt, sie könne diesen geforderten Tarif nicht bezahlen. Man sei ein privatwirtschaftlicher Klinikbetreiber. Das Geld sei nicht da. Mit den Streiks würden die Mitarbeiter nur die Zukunft der Standorte gefährden. Das hätte man den Mitarbeitern auch schon mitgeteilt. Morgen endet nun die Streikwelle. Ab 6 Uhr kehren die Mitarbeiter wieder in ihren Arbeitsplatz zurück. Sollte es dann immer noch kein Angebot geben, dann sollen schon morgen weitere Streiks geplant werden, sagt Ralf Franke.
Ich denke, spätestens am Donnerstag diese Woche ankündigen, wann die nächste Streikwelle beginnt und wie die nächste Streikwelle aussieht.
Das sagt Ralf Franke von Verdi zu den Streiks bei den Asklepios-Kliniken in Brandenburg. Und das war eher der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.